Auch in ihrer eigenen kleinen Vergangenheit fehlte kein Punkt. Ihre Geburt, ihre Kinderkrankheiten, ihr erster Schulgang, ihr Eintritt in Mademoiselle Weichbrots Pensionat, ihre Konfirmation. Alles war in der kleinen, fließenden Kaufmannsschrift des Konsuls sorgfältig und mit einer fast religiösen Achtung vor Tatsachen überhaupt verzeichnet. Denn war nicht der geringste eine Gottes Wille und Werk, der die Geschicke der Familie wunderbar gelenkt? Was würde hier hinter ihrem Namen, den sie von ihrer Großmutter Antoinette empfangen hatte, in Zukunft noch zu berichten sein? Und alles würde von späteren Familienmitgliedern mit der nämlichen Pietät gelesen werden, mit der jetzt sie die früheren Begebnisse verfolgte. Sie lehnte sich aufatmend zurück und ihr Herz pochte feierlich. Ehrfurcht vor sich selbst erfüllte sie, und das Gefühl persönlicher Wichtigkeit, das ihr vertraut war, durchrieselte sie, verstärkt durch den Geist, den sie soeben hatte auf sich wirken lassen, wie ein Schauer. »Wie ein Glied in einer Kette«, hatte Papa geschrieben. »Ja, ja. Gerade als Glied dieser Kette war sie von hoher und verantwortungsvoller Bedeutung, berufen, mit Tat und Entschluss an der Geschichte ihrer Familie mitzuarbeiten.« Sie blätterte zurück bis ans Ende des großen Heftes, wo auf einem rauen Foliobogen die ganze Genealogie der Buddenbrooks mit Klammern und Rubriken in übersichtlichen Daten von des Konsuls Hand resümiert worden war. Von der Eheschließung des frühesten Stammhalters mit der Predigerstochter Brigitta Schuren bis zu der Heirat des Konsuls Johann Buddenbrook mit Elisabeth Kröger im Jahre 1825. Aus dieser Ehe, so hieß es, entsprossen 4 Kinder, worauf mit den Geburtsjahren und Tagen die Taufnamen untereinander aufgeführt waren. Hinter demjenigen des älteren Sohnes aber war bereits verzeichnet, dass er Ostern 1842 in das väterliche Geschäft als Lehrling eingetreten sei. Toni blickte lange Zeit auf ihren Namen und auf den freien Raum dahinter. Und dann, plötzlich, mit einem Ruck, mit einem nervösen und eifrigen Mienenspiel, sie schluckte hinunter und ihre Lippen bewegten sich einen Augenblick ganz schnell aneinander, ergriff sie die Feder, tauchte sie nicht, sondern stieß sie in das Tintenfass und schrieb mit gekrümmtem Zeigefinger und tief auf die Schulter geneigtem, hitzigem Kopf in ihrer ungelenken und schräg von links nach rechts emporfliegenden Schrift: Verlobte sich am 22. September 1845 mit Herrn Bendix Grünlich, Kaufmann zu Hamburg. 14.
Ich bin vollkommen Ihrer Meinung, mein werter Freund. Diese Frage ist von Wichtigkeit und muss erledigt werden. Kurz und gut, die traditionelle Barmitgift für ein junges Mädchen aus unserer Familie beträgt 70.000 Mark. Herr Grünlich warf seinem zukünftigen Schwiegervater den kurzen und prüfenden Seitenblick eines Geschäftsmannes zu. »In der Tat«, sagte er. Und dieses »in der Tat« war genauso lang wie sein linker goldgelber Backenbart, den er bedächtig durch die Finger gleiten ließ. Er ließ die Spitze los, als das »in der Tat« vollendet war. »Sie kennen«, fuhr er fort, »verehrter Vater, die tiefe Hochachtung, die ich ehrwürdigen Überlieferungen und Prinzipien entgegenbringe. Allein sollte im gegenwärtigen Falle diese schöne Rücksicht nicht eine Übertreibung bedeuten? Ein Geschäft vergrößert sich, eine Familie blüht empor, kurzum, die Bedingungen werden andere und bessere. »Mein werter Freund«, sprach der Konsul, »Sie sehen in mir einen Geschäftsmann von Kulanz. Mein Gott, Sie haben mich nicht einmal ausreden lassen, sonst wüssten Sie bereits, dass ich willig und bereit bin, Ihnen den Umständen entsprechend entgegenzukommen und dass ich den 70.000 schlankerhand 10.000 hinzufüge.« 80.000 also«, sagte Herr Grünlich. Und dann machte er eine Mundbewegung, als wolle er sagen, nicht zu viel, aber es genügt. Man einigte sich in der liebenswürdigsten Weise,
Und der Konsul klapperte, als er sich erhob, zufrieden mit dem großen Schlüsselbund in seiner Beinkleidtasche. Erst mit den 80.000 hatte er die traditionelle Höhe der Bar mit Gift erreicht. Hierauf empfahl sich Herr Grünlich und reiste nach Hamburg ab. Toni verspürte wenig von ihrer neuen Lebenslage. Niemand hinderte sie, bei Möllendorfs, Langhals, Kistenmarkers und im eigenen Hause zu tanzen, auf dem Burgfelde und den Travewiesen Schlittschuh zu laufen und die Huldigungen der jungen Herren entgegenzunehmen. Mitte Oktober hatte sie Gelegenheit, der Verlobungsgesellschaft beizuwohnen, die man bei Möllendorfs zu Ehren des ältesten Sohnes und Julchen Hagenströms veranstaltete. »Tom«, sagte sie, »ich gehe nicht hin. Es ist empörend.« Aber sie ging dennoch hin und unterhielt sich aufs Beste. Im Übrigen hatte sie sich mit den Federstrichen, die sie der Familiengeschichte hinzugefügt, die Erlaubnis erworben, mit der Konsulin oder allein in allen Läden der Stadt Kommissionen größeren Stiles zu machen und für ihre Aussteuer, eine vornehme Aussteuer, Sorge zu tragen. Tagelang saßen im Frühstückszimmer am Fenster zwei Nähterinnen, welche säumten, Monogramme stickten und eine Menge Landbrot mit grünem Käse aßen. »Ist das Leinenzeug von Lentfer gekommen, Mama?« »Nein, mein Kind, aber hier sind 2 Dutzend Teeservietten.« »Schön.« Und er hatte versprochen, es bis heute Nachmittag zu schicken. »Mein Gott, die Laken müssen gesäumt werden.« »Mamsell Bitterlich fragt nach den Spitzen für die Kissenbüren, Ida.« »Im Leinenschrank, auf der Diele rechts, Tonichen, mein Kindchen.« »Line, könntest doch gern mal selbst springen, mein Herzchen.«
»Oh Gott, wenn ich darum heirate, um selber die Treppen zu laufen?«
»Hast du an die Trauungstoilette gedacht, Toni?«
»Moiré antique, Mama. Ich lasse mich nicht trauen ohne Moiré antique.«
So verging der Oktober, der November. Zur Weihnachtszeit erschien Herr Grünlich, um den heiligen Abend im Kreise der Buddenbrookschen Familie zu verleben, und auch die Einladung zur Feier bei den alten Krögers schlug er nicht aus. Sein Benehmen gegenüber seiner Braut war erfüllt von dem Zartgefühl, dass man von ihm zu gewärtigen berechtigt war. Keine unnötige Feierlichkeit, keine gesellschaftliche Behinderung, keine taktlosen Zärtlichkeiten. Ein hingehauchtes diskreter Kuss auf die Stirn in Gegenwart der Eltern hatte das Verlöbnis besiegelt. Zuweilen verwunderte Toni sich ein wenig, dass sein Glück jetzt der Verzweiflung, die er bei ihren Weigerungen an den Tag gelegt hatte, kaum zu entsprechen schien. Er betrachtete sie lediglich mit einer heiteren Besitzermiene. Hier und da freilich, wenn er zufällig mit ihr allein geblieben war, konnte eine scherzhafte, eine neckische Stimmung ihn überkommen, konnte er den Versuch machen, sie auf seine Knie zu ziehen, um seine Favoris ihrem Gesichte zu nähern und sie mit vor Heiterkeit zitternder Stimme zu fragen, »Habe ich dich doch erwischt? Habe ich dich doch noch ergattert?« Worauf Toni antwortete, »Oh Gott, sie vergessen sich«, und sich mit Geschicklichkeit befreite. Herr Grünlich kehrte bald nach dem Weihnachtsfeste nach Hamburg zurück, denn sein reges Geschäft forderte unerbittlich seine persönliche Gegenwart, und Buddenbrooks stimmten mit ihm stillschweigend darin überein, dass Toni vor der Verlobung Zeit genug gehabt habe, seine Bekanntschaft zu machen. Die Wohnungsfrage ward brieflich geordnet. Toni, die sich ganz außerordentlich auf das Leben in einer Großstadt freute, gab dem Wunsche Ausdruck, sich im Innern Hamburgs niederzulassen, wo ja auch, und zwar in der Spitaler Straße, sich Herrn Grünlichs Comptoirs befanden. Allein der Bräutigam erlangte mit männlicher Beharrlichkeit die Ermächtigung zum Ankaufe einer Villa vor der Stadt, bei Eimsbüttel, in romantischer und weltentrückter Lage, als idyllisches Nestchen, so recht geeignet für ein junges Ehepaar, procul negotiis. Nein, er hatte sein Latein gleichfalls noch nicht völlig vergessen. Es verging der Dezember, und zu Beginn des Jahres 46 ward Hochzeit gemacht. Es gab einen prächtigen Polterabend, bei dem die halbe Stadt anwesend war. Tonis Freundinnen, darunter auch Armgard von Schilling, die in einer turmhohen Kutsche zur Stadt gekommen war, tanzten mit Toms und Christians Freunden,
darunter auch Andreas Giesecke, Sohn des Branddirektors und Studiosus Juris, sowie Stefan und Eduard Kistenmarker von Kistenmarker und Sohn, im Esssaale und auf dem Korridor, der zu diesem Behufe mit Talkum bestreut worden war. Für das Poltern sorgte in erster Linie Konsul Peter Döhlmann, der auf den Steinfliesen der großen Diele alle irdenen Töpfe zerschlug, deren er habhaft werden konnte. Frau Stut aus der Glockengießerstraße hatte wieder einmal Gelegenheit, in den ersten Kreisen zu verkehren, indem sie Mamsell Jungmann und die Schneiderin am Hochzeitstage bei Tonis Toilette unterstützte. Sie hatte, strafe sie Gott, niemals eine schönere Braut gesehen, lag, so dick sie war, auf den Knien und befestigte mit bewundernd erhobenen Augen die kleinen Myrtenzweiglein auf der weißen Moiree antique. Dies geschah im Frühstückszimmer. Herr Grünlich wartete in langschößigem Frack und seidener Weste vor der Tür. Sein rosiges Gesicht zeigte einen ernsten und korrekten Ausdruck. Auf der Warze an seinem linken Nasenflügel bemerkte man ein wenig Puder, und seine goldgelben Favoris waren mit Sorgfalt frisiert. Droben in der Säulenhalle, denn dort sollte die Trauung stattfinden, hatte sich die Familie versammelt, eine stattliche Gesellschaft. Da saßen die alten Krögers, ein wenig kümmerlich beide schon, aber wie stets die distinguiertesten Erscheinungen. Da waren Konsul Krögers mit ihren Söhnen Jürgen und Jakob, welch letzterer, wie die Verwandten Duchamps, von Hamburg gekommen war. Da war Gotthold Buddenbrook und seine Frau, die geborene Stüving, mit Friederike, Henriette und Pfiffi, die sich leider alle drei wohl nicht mehr verheiraten würden. Da war die mecklenburgische Nebenlinie durch Clotildens Vater, Herrn Bernhard Buddenbrook, vertreten, der von Ungnade hereingekommen war und mit großen Augen das unerhört herrschaftliche Haus seines reichen Verwandten betrachtete. Die in Frankfurt hatten nur Geschenke geschickt, denn die Reise war doch zu umständlich. An ihrer Stelle aber waren, als einzige, die nicht der Familie zugehörten, Dr. Grabo, der Hausarzt, und Mamsell Weichbrot, Tonis mütterliche Freundin, zugegen. Sesemi Weichbrot, mit ganz neuen grünen Haubenbändern über den Seitenlocken und einem schwarzen Kleidchen. »Sei glücklich, du gutes Kind«, sagte sie, als Toni an Herrn Grünlichs Seite in der Säulenhalle erschien, reckte sich empor und küsste sie mit leise knallendem Geräusch auf die Stirn. Die Familie war zufrieden mit der Braut. Toni sah hübsch, unbefangen und heiter aus, wenn auch ein wenig blass vor Neugier und Reisefieber. Die Halle war mit Blumen geschmückt und ein Altar an ihrer rechten Seite errichtet worden. Pastor Kölling von St. Marien hielt die Trauung, wobei er mit starken Worten im Besonderen zur Mäßigkeit ermahnte. Alles verlief nach Ordnung und Brauch. Toni brachte ein naives und gutmütiges »Ja« heraus, während Herr Grünlich zuvor »Hem« sagte, um seine Kehle zu reinigen. Dann ward ganz außerordentlich gut und viel gegessen. Während droben im Saale die Gäste, mit dem Pastor in ihrer Mitte, zu speisen fortfuhren, geleiteten der Konsul und seine Gattin das junge Paar, das sich reisefertig gemacht hatte, in die weißneblige Schneeluft hinaus. Der große Reisewagen hielt, mit Koffern und Taschen bepackt, vor der Haustür. Nachdem Toni mehrere Male die Überzeugung ausgesprochen hatte, dass sie sehr bald zu Besuch nach Hause kommen und dass auch der Besuch der Eltern in Hamburg nicht lange auf sich warten lassen werde, stieg sie guten Mutes in die Kutsche und ließ sich von der Konsulin sorgfältig in die warme Pelzdecke hüllen. Auch ihr Gatte nahm Platz. »Und Grünlich«, sagte der Konsul, »die neuen Spitzen liegen in der kleineren Handtasche zu oberst. Sie nehmen sie vor Hamburg ein bisschen unter den Paletot, wie? Diese Akzise, man muss das nach Möglichkeit umgehen. Leben Sie wohl. Leb wohl, noch einmal, meine liebe Toni. Gott sei mit dir.« »Sie werden doch in Ahrensburg gute Unterkunft finden«, fragte die Konsulin. »Bestellt, teuerste Mama, alles bestellt«, antwortete Herr Grünlich. Anton, Line, Trine, Sophie verabschiedeten sich von Mam Grünlich. Man war im Begriffe, den Schlag zu schließen, als Toni von einer plötzlichen Bewegung überkommen ward. Trotz der Umstände, die es verursachte, wickelte sie sich noch einmal aus der Reisedecke heraus,
stieg rücksichtslos über Herrn Grünlichs Knie hinweg, der zu murren begann, und umarmte mit Leidenschaft ihren Vater. »Adieu, Papa, mein guter Papa.« Und dann flüsterte sie ganz leise, »Bist du zufrieden mit mir?« Der Konsul presste sie einen Augenblick wortlos an sich. Dann schob er sie ein wenig von sich und schüttelte mit innigem Nachdruck ihre beiden Hände. Hierauf war alles bereit. Der Schlag knallte, der Kutscher schnalzte, die Pferde zogen an, dass die Scheiben klirrten, und die Konsulin ließ ihr Batisttüchlein im Winde spielen, bis der Wagen, der rasselnd die Straße hinunterfuhr, im Schneenebel zu verschwinden begann. Der Konsul stand gedankenvoll neben seiner Gattin, die ihre Pelzpelerine mit graziöser Bewegung fester um die Schultern zog. »Da fährt sie hin, Betsy.« »Tja, Jean, das Erste, das davon geht. Glaubst du, dass sie glücklich ist mit ihm?« »Ach, Betsy, sie ist zufrieden mit sich selbst. Das ist das solideste Glück, das wir auf Erden erlangen können.« Sie kehrten zu ihren Gästen zurück. 15. Thomas Buddenbrook ging die Mengstraße hinunter bis zum Fünfhausen. Er vermied es, oben herum durch die breite Straße zu gehen, um nicht der vielen Bekannten wegen beständig den Hut in der Hand tragen zu müssen. Beide Hände in den weiten Taschen seines warmen, dunkelgrauen Kragenmantels schritt er ziemlich in sich gekehrt über den hartgefrorenen, kristallisch aufblitzenden Schnee, der unter seinen Stiefeln knarrte. Er ging seinen eigenen Weg, von dem niemand wusste. Der Himmel leuchtete hell, blau und kalt. Es war eine frische, herbe, würzige Luft, ein windstilles, hartes, klares und reinliches Wetter von 5 Grad Frost, ein Februartag sondergleichen. Thomas schritt den Fünfhausen hinunter, er durchquerte die Bäckergrube und gelangte durch eine schmale Querstraße in die Fischergrube. Diese Straße, die in gleicher Richtung mit der Mengstraße steil zur Trave hin abfiel, verfolgte er ein paar Schritte weiter abwärts, bis er vor einem kleinen Hause stand, einem ganz bescheidenen Blumenladen mit schmaler Tür und dürftigem Schaufensterchen, in dem ein paar Töpfe mit Zwiebelgewächsen nebeneinander auf einer grünen Glasscheibe standen. Er trat ein, wobei die Blechglocke oben an der Tür zu kläffen begann wie ein wachsames Hündchen. Drinnen vorm Ladentisch stand im Gespräch mit der jungen Verkäuferin eine kleine, dicke, ältliche Dame in türkischem Umhang. Sie wählte unter einigen Blumentöpfen, prüfte, roch, mäkelte und schwatzte, dass sie beständig genötigt war, sich mit dem Schnupftuch den Mund zu wischen. Thomas Buddenbrook grüßte sie höflich und trat zur Seite. Sie war eine unbegüterte Verwandte der Langhals, eine gutmütige und schwatzhafte alte Jungfer, die den Namen einer Familie aus der ersten Gesellschaft trug, ohne dieser Gesellschaft doch zuzugehören, die nicht zu großen Diners und Bällen, sondern nur zu kleinen Kaffeezirkeln gebeten ward und mit wenigen Ausnahmen von aller Welt Tante Lottchen genannt wurde. Einen in Seidenpapier gewickelten Blumentopf unter dem Arme wandte sie sich zur Tür, und Thomas sagte, nachdem er aufs Neue gegrüßt hatte, mit lauter Stimme zum Ladenmädchen, »Geben Sie mir ein paar Rosen, bitte. Ja, gleichgültig. La France.« Dann, als Tante Lottchen die Tür hinter sich geschlossen hatte und verschwunden war, sagte er leiser, »So, leg nur wieder weg, Anna. Guten Tag, kleine Anna. Ja, heute bin ich recht schweren Herzens gekommen.« Anna trug eine weiße Schürze über ihrem schwarzen, schlichten Kleide. Sie war wunderbar hübsch. Sie war zart wie eine Gazelle und besaß einen beinahe malaiischen Gesichtstypus. Ein wenig hervorstehende Wangenknochen, schmale, schwarze Augen voll eines weichen Schimmers und einen mattgelblichen Teint, wie er weit und breit nicht ähnlich zu finden war. Ihre Hände, von derselben Farbe, waren schmal und für ein Ladenmädchen von außerordentlicher Schönheit. Sie ging hinter dem Verkaufstische an das rechte Ende des kleinen Ladens, wo man durch Schaufenster nicht gesehen werden konnte. Thomas folgte ihr diesseits des Tisches, beugte sich hinüber und küsste sie auf die Lippen und die Augen. »Du bist ganz verfroren, du Ärmster«, sagte sie. 5 Grad«, sagte Tom. »Ich habe nichts gemerkt. Ich ging ziemlich traurig hierher.« Er setzte sich auf den Ladentisch, behielt ihre Hand in der seinen und fuhr fort. »Ja, hörst du, Anna, heute müssen wir nun vernünftig sein. Es ist soweit.«
»Ach Gott«,
sagte sie kläglich und erhob voll Furcht und Kummer ihre Schürze. »Einmal musste es doch herankommen, Anna. So, nicht weinen. Wir wollten doch vernünftig sein, wie? Was ist da zu tun? Dergleichen muss durchgemacht werden.«
»Wann?«
fragte Anna schluchzend. »Übermorgen.«
»Ach Gott, warum übermorgen? Eine Woche noch. Bitte, 5 Tage.«
»Das geht nicht, liebe kleine Anna. Alles ist bestimmt und in Ordnung. Sie erwarten mich in Amsterdam. Ich könnte auch nicht einen Tag zulegen, wenn ich es noch so gerne wollte.«
»Und das ist so fürchterlich weit fort.«
»Amsterdam? Pah, gar nicht. Und denken kann man doch immer aneinander, wie? Und ich schreibe. Pass auf, ich schreibe, so wie ich dort bin.«
»Weißt du noch«, sagte sie, »vor 1,5 Jahren, beim Schützenfest?«
Er unterbrach sie entzückt. »Gott, ja, 1,5 Jahre. Ich hielt dich für eine Italienerin. Ich kaufte eine Nelke und steckte sie ins Knopfloch. Ich habe sie noch. Ich nehme sie mit nach Amsterdam.«
»Was für ein Staub und eine Hitze war auf der Wiese!«
»Ja, du holtest mir ein Glas Limonade aus der Bude nebenan. Ich erinnere das wie heute. Alles roch nach Schmalzgebäck und Menschen.
Aber schön war es doch. Sahen wir uns nicht gleich an den Augen an, was für eine Bewandtnis es mit uns hatte?
Und du wolltest mit mir Karussell fahren. Aber das ging nicht. Ich musste doch verkaufen. Die Frau hätte gescholten.«
»Nein, es ging nicht, Anna. Das sehe ich vollkommen ein.«
Sie sagte leise, »und es ist auch das Einzige geblieben, was ich dir abgeschlagen habe.« Er küsste sie aufs Neue, auf die Lippen und die Augen.
»Adieu, meine liebe, gute kleine Anna. Ja, man muss anfangen, Adieu zu sagen.
Ach, du kommst doch morgen noch einmal wieder?«
»Ja, sicher. Um diese Zeit. Und auch übermorgen früh noch, wenn ich mich irgend losmachen kann. Aber jetzt will ich dir eines sagen, Anna. Ich gehe nun ziemlich weit fort. Ja, es ist immerhin recht weit, Amsterdam. Und du bleibst hier zurück. Aber wirf dich nicht weg, hörst du, Anna? Denn bis jetzt hast du dich nicht weggeworfen, das sage ich dir.« Sie weinte in ihre Schürze, die sie mit ihrer freien Hand vors Gesicht hielt.
»Und du? Und du?«
»Das weiß Gott, Anna, wie die Dinge gehen werden. Man bleibt nicht immer jung. Du bist ein kluges Mädchen. Du hast niemals etwas von heiraten gesagt und dergleichen.
Nein, behüte, dass ich das von dir verlange. Man wird getragen, siehst du? Wenn ich am Leben bin, werde ich das Geschäft übernehmen, werde eine Partie machen. Ja, ich bin offen gegen dich beim Abschied.
Und auch du. Das wird so gehen. Ich wünsche dir alles Glück, meine liebe, gute kleine Anna. Aber wirf dich nicht weg, hörst du? Denn bis jetzt hast du dich nicht weggeworfen, das sage ich dir.« Hier drinnen war es warm. Ein feuchter Duft von Erde und Blumen lag in dem kleinen Laden. Draußen schickte schon die Wintersonne sich an, unterzugehen. Ein zartes, reines und wie auf Porzellan gemalt blasses Abendrot schmückte jenseits des Flusses den Himmel. Das Kinn in die aufgeschlagenen Kragen ihrer Überzieher versteckt, eilten die Leute am Schaufenster vorüber und sahen nichts von den beiden, die in dem Winkel des kleinen Blumenladens voneinander Abschied nahmen.